gesetzlicher Pflichthinweis. Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die österreichische Tierärztekammer als Interessensvertretung der österreichischen Tierärzte und Ärztinnen legt Wert darauf, dass es im Zuge dieses Kongresses nicht zu übler Nachrede kommt, beziehungsweise dass Tierärzte und Ärztinnen unlautere Absichten unterstellt werden. Dieser Kongress dient der Wissensvermittlung. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt jedoch auf eigene Verantwortung, im besten Fall gemeinsam mit dem Tierarzt deines Vertrauens.
Hallo liebe Zuseher vom Futter-Lüge-Online-Kongress. Wir haben heute hier die liebe Melanie. Hallo.
Hallo.
Und die Melanie plaudert mit uns über das, was das Leben irgendwie ausmacht, das Blut. Bevor wir da aber in die Tiefe gehen, liebe Melanie, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum bist du da so kompetent für uns?
Ja, hoffe ich. Also mein Name ist Melanie Schontek, ich komme aus Köln. Ich bin Tierheilpraktikerin und Humanheilpraktikerin. Tierheilpraktikerin seit dieses Jahr, glaube ich, 10 Jahren. Und außerdem bin ich noch Teil des Teams von Vet Together. Das ist eine Schule für andere Tiertherapeuten und wir bilden dort zum Beispiel unter anderem auch die Tierheilpraktiker aus.
Sehr gut.
Mit Blutbildern beschäftige ich mich halt relativ viel in meiner Praxis, weil natürlich das Blut uns sehr, sehr viel erzählen kann. Es gibt ganz viele Parameter, die wir uns im Blut anschauen können. Und wenn meine Patienten, in dem Falle jetzt, sagen wir mal Hunde, in meine Praxis kommen und mir schildern, was das Problem ist, dann frage ich halt eigentlich immer auch als erstes, ob schon ein Blutbild gemacht wurde, ob ein aktuelles Blutbild vorliegt und lass mir das zuschicken, weil ich es einfach ganz wichtig finde, dass man da einen Blick drauf hat, weil man da sich einfach sehr, sehr viel rauslesen kann. Ja. Mhm.
Super.
Jetzt gibt es ja das große Blutbild, das kleine Blutbild, wann macht denn was Sinn?
Genau. Ja, das Verwirrende ist manchmal, dass in der Medizin das kleine und das große Blutbild etwas anderes meinen als das, was wir oder was wir als Laie vielleicht darunter verstehen. Also ein kleines Blutbild in der Medizin zählt eigentlich nur die Blutzellen. Also es sagt dir, wie viel weiße und wie viele rote Blutkörperchen da sind und wie viele Thrombozyten, also die Blutplättchen. Das große Blutbild in der Medizin beinhaltet dann noch das Differentialblutbild. Das heißt, es wird nochmal unterschieden in den weißen Blutkörperchen, wie viele von den unterschiedlichen Formen der weißen Blutkörperchen vorhanden sind. Das kann uns Aufschluss geben über bestimmte Entzündungsparameter, also woher die Entzündung kommen kann, etc. Wenn wir so jetzt miteinander sprechen und wir sprechen vom großen Blutbild, dann meinen wir ja etwas viel mehr. Also wir reden ja dann darüber, dass die ganzen Organwerte, über die wir Aufschluss bekommen wollen, auch enthalten sind. Und genau, das ist halt so umgangssprachlich das große Blutbild. Und wenn ihr jetzt zum Tierarzt geht, dann sagt ihr ja auch meistens, ne, ich hätte gerne noch mal ein großes Blutbild gemacht. Und der weiß dann auch im Prinzip, was er machen soll. Das sind dann oft so Geriatrie-Screens zum Beispiel, nennen die sich dann in den Laboren. Da sind dann Leberwerte, Nierenwerte, die Schilddrüse wird mit angeschaut, die ganzen oder einige Enzyme werden geschaut und dann eben auch das große Blutbild im Sinne von Differentialblutbild mit den Entzündungswerten ist dann auch eigentlich enthalten. Mhm. Genau. Und wie oft das so gemacht werden sollte, ist, also ich empfehle es mindestens einmal im Jahr bei jedem. Und bei älteren Tieren auch gerne schon ruhig alle 6 Monate, das wirklich so im Blick zu halten.
Ja, denke ich mal, es wäre wohl bei letzten Endes ist es ja immer auch nur eine Momentaufnahme, wo der Hund jetzt gerade steht. Ne?
Auf jeden Fall. Also das kann auch das kann morgen ganz anders aussehen. Im Positiven wie im Negativen, aber ein paar Trends lassen sich daraus schon erkennen. Also wenn heute meinetwegen alle Leberwerte ganz schlecht sind, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es morgen nicht mehr so ist. Mhm. Deswegen ja, es ist eine Momentaufnahme, aber bestimmte Sachen ändern sich auch nicht so schnell.
Mhm. Ich glaube, die Heidi hat das angesprochen, dass es ja ohnehin sinnvoll ist, auch wenn der Hund jetzt kein erkennbares Leiden hat, so wie du sagst, eben regelmäßig eines zu machen, weil genau, ich dann die individuellen Werte von meinem Kind, sage ich schon, von meinem Hund kenne und weiß, welche Werte zu ihm gehören. Ne?
Das ist genau der Punkt, dass man einfach von, ja, dass man einfach weiß, was ist bei diesem Tier eigentlich der Normwert, weil das ist halt auch oft schon ein Problem mit diesen Normwerten. Was ist normal oder wann hat jemand festgelegt, was normal ist? Und da ist es einfach schön, wenn man so über das Leben seines Hundes verfolgen kann, okay, das ist für ihn eigentlich ein Punkt, also der für ihn in Ordnung ist oder der immer so ist. Oder ne? Und wenn etwas dann ausreißt, dass das auch dann klar ersichtlich ist, dass das nicht sonst so ist.
Ist das eigentlich wie in der menschlichen Medizin auch, dass diese Referenzwerte, ich sage mal zum Beispiel nach unten korrigiert werden, damit es mehr Kranke gibt, mal sehr spitz formuliert?
Das weiß ich nicht. Das könnte theoretisch sein, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Meistens ist es ja auch so, dass nicht alle Labore dieselben Referenzwerte haben. Und ich könnte dir auch jetzt nicht mehr, also sicherlich musste ich das mal auswendig lernen, dass ich die Tierpraktika-Prüfung gemacht hat. Ich könnte dir aber die Referenzwerte auch im Einzelnen gar nicht mehr nennen, sondern da guckt man halt, ne, wie ist es im Labor und wie, also was steht auf dem Laborzettel und ist es sehr auffallend in irgendeiner Richtung. Aber, ja.
Also das heißt, es gibt gar nicht diese, keine Ahnung, so und so viel Millionen weiße Blutkörperchen müssen sein und so viel rote auf das Blättchen oder die Teilchen genau.
Das gibt es natürlich schon, aber tatsächlich sind die Laborwerte nicht immer in jedem Labor gleich. Da muss man auch noch immer gucken, wie ist die Einheit, in der gemessen wird. Das ist auch manchmal schwierig. Das ist aber nicht nur im Tierbereich so. Also wenn man auch mit Humanlaboren arbeitet, ist das auch immer so. Also es gibt bestimmte Werte, die wahrscheinlich überall gleich sind, aber ganz oft ist es auch unterschiedlich. Deswegen macht es nicht so viel Sinn, die Werte auswendig zu lernen.
Ja, Und der Referenzwert steht quasi im Befund mit drauf, damit ich je nach Labor eben dann weiß, wo das einzuordnen ist.
Genau. Ja. Natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, wie sinnvoll oder sinnlos das ist, aber irgendwie hat man sich da ja einfach mal auf irgendwas eingependelt und muss sich dann eben auch auf das Labor, mit dem man zusammenarbeitet, auch ein Stück weit verlassen. Und was ja auch ganz wichtig ist, ist ja, dass wir nie... Also natürlich frage ich Laborwerte an, aber ich behandle keine Laborwerte. Ich behandle das Tier, die Menschen, je nachdem, mit seinen Symptomen. Und da hilft mir das Blut, eine bestimmte Richtung zu erkennen oder bestimmte Krankheiten möglicherweise zu erkennen. Aber ich hatte auch schon Tiere oder ich habe auch immer noch ältere Tiere, die tatsächlich gruselige Werte manchmal haben, denen es aber total gut geht. Und natürlich versucht man denen dann zu helfen in diesen Bereichen, dass sie da stabil sind. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass es diesem Tier schlecht gehen muss. Und manche haben gar nicht so schlechte Werte und sind aber haben ganz schlimme Symptome. Und letztlich kommt es ja darauf an, dass wir das Symptom behandeln und es dem Tier dann auch besser geht.
Ja, das Tier eben beobachten und ein Gefühl dafür kriegen, wie geht es meinem Tier abseits von, was wir uns ja doch oft irgendwie wünschen, diese Sicherheit. Das ist, ich habe eben diese Referenzwerte und dann dieses Ampelsystem, bin ich da im grünen Bereich oder bin ich im roten Bereich und dann vergessen eigentlich das Tier selber noch wahrzunehmen. Ne?
Genau, deswegen ist das, finde ich, immer ganz wichtig, dass man da den ganzheitlichen Blick drauf hat. Also, dass man das Tier betrachtet, die Symptome betrachtet, natürlich dann auch die Blutwerte mit in seine Überlegungen aufnimmt, aber das ist nicht, ja, das eine geht nicht ohne das andere.
Ja. Was erlebst du denn bei dir im Alltag? Ist, also jetzt auf die Blutkörperchen gefragt, weiß und rot, wo ist meistens zu viel oder wo ist meistens zu wenig? Gibt es irgendeinen Trend, was du beobachten kannst?
Also die weißen Blutkörperchen zeigen ja Entzündungen an im Wesentlichen. Und das ist natürlich relativ häufig der Fall. Also wir haben sehr oft, natürlich kommen Tiere, die in irgendeiner Form krank sind und Symptome haben. Und entsprechend haben wir natürlich auch oft Erhöhungen von weißen Blutkörperchen. Ich habe ein paar Beispiele dabei, das können wir uns nachher nochmal angucken. Ich habe nämlich auch einen Fall, wo nachher zu wenig von allem ist. Auch das kommt vor. Ganz häufig haben wir auch einen Wert erhöht, der nennt sich Hämatokrit. Das zeigt im Prinzip an, wie das Verhältnis von Blutbestandteilen, also festen Blutbestandteilen und flüssigen Blutbestandteilen ist. Und wenn der zu hoch ist, dann kann man sozusagen sagen, das Blut ist vielleicht zu zähflüssig, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist relativ häufig. Das kann dann immer sein, dass man sagt, okay, hat das Tier genug getrunken? Das ist eine Sache.
Das wäre entschuldigend gewesen, ja, genau.
Und dann natürlich auch Wasserverlust, wenn jetzt jemand einfach regelmäßig ständig Durchfall hat, verliert er natürlich auch vielleicht mehr Wasser. Ja. Das sind dann so Sachen, wo man dann halt hinterfragen muss. Aber das ist häufig anämische Tiere, also Tiere mit zu wenig roten Blutkörperchen. Mhm. Ich persönlich bei den Hunden nicht häufig. Mhm. Bei den Pferden eigentlich eher, bei den Menschen auch oft, aber anämisch, also wenn jetzt zu wenig rote Blutkörperchen da wären, ist ja immer die Frage, wo kommt es her? Also da gibt es meistens dann, entweder hat man ein Blutbildungsproblem, dass zu wenig rote Blutkörperchen gebildet werden, oder man hat einen Blutverlust. Das könnten natürlich zum Beispiel starke Verwurmungen sein, das könnten ansonsten irgendwelche inneren Sickerblutungen auch sein, manchmal Magengeschwüre oder großflächige Darmprobleme, solche Sachen. Mhm. Es könnte auch sein, dass die Milz ein Problem hat. Mhm. Häufig ist es eben nicht so wie beim Menschen, dass es, also bei Menschen ist ja häufig das Erste, dass man denkt, man hat einen Eisenmangel, wenn man zu wenig rote Körperchen hat. Das ist bei den Hunden eher nicht so oft der Fall. Also, weil wo ist Eisen drin? In Fleisch zum Beispiel, ne? Also im Blut hauptsächlich natürlich. Mhm. Und ich sag mal, die Tiere, die fertige Nahrung zu sich nehmen, da ist halt meistens natürlich auch der Eisenwert relativ eher hoch. Also ich habe öfter schon mal mehr Eisen als zu wenig. Aber die Hunde, die gebarft werden, haben auch selten einen Eisenmangel, weil da achten die Leute ja auch drauf. Und die haben dann auch viele Innereien und so weiter. Ja. Also, was man sonst schon mal auch an Bildungsproblemen hat, mit Mangelerscheinungen, könnte B12 oder Folsäure noch sein. Das wird mittlerweile ja bei den Hunden auch relativ regelmäßig mit kontrolliert in den Blutbildern. Also da sieht man auch schon mal, dass es ab und an Mangelgeschichten gibt. Mhm.
Wäre es für dich ein Ansatz, wenn du sagst, okay, du erkennst eben, dass eine Entzündung hier ist, auch an Omega-3 zu denken? Ist das etwas, woran du relativ rasch denkst, dass man es zufüttert?
Ja, theoretisch ja. Genau. Ich würde natürlich eben auch noch oft andere Sachen machen, weil ich ja meistens dann auch noch mit Kräutern oder Homöopathie oder was auch immer arbeite. Aber wenn man jetzt nur an Fütterung denkt, macht Omega-3 auf jeden Fall Sinn bei Entzündungen. Mhm. Es sei denn jetzt natürlich, man hätte vielleicht gerade auch noch ein Leber- oder Bauchspeicheldrüsenproblem und muss dann halt gucken, ne, wie mache ich es mit der Ölzufuhr? Also wie viel kann ich geben? Wie viel Fett ist insgesamt in der Ration?
Ja, bei Kokosfett hat leider kein Omega-3, ne? Also kein Nährwertes.
Genau. Und wenn du sagst, Kräuter ist ja auch ein Futterthema, was wäre da zum Beispiel gut?
Also ganz gerne arbeite ich zum Beispiel mit Kurkuma oder Weihrauch, je nachdem. Mhm. Das kommt ja tatsächlich ein bisschen auf die Art der Entzündung an. Also sagen wir mal, also gerade. Kurkuma ist relativ weit einsetzbar auch. Das kann dann sowohl manchmal auch sonst hat man auch Darmprobleme oder so, da hilft es eigentlich ganz gut. Aber auch natürlich bei Bewegungsapparatproblemen, die man aber jetzt nicht so oft im Blutbild sieht. Also eine Entzündung, also eine akute Arthritis vielleicht noch, aber so eine Arthroseentzündung, das sieht man jetzt eher nicht so oft im Blutbild. Also das erkennt man da jetzt. Aber gut, dafür braucht man das Blutbild dann auch nicht. Dafür hat man ja andere diagnostische Möglichkeiten dann. Mhm.
Wenn ich jetzt an ganz klassische Krankheitsbilder denke, dass ich Bauchspeicheldrüsenprobleme oder Nierenprobleme, ich glaube, das kennen eh sehr, sehr viele Menschen da draußen. Wo schaue ich denn als erstes hin auf den Blutbefund? Wo kriege ich denn die Informationen, die ich haben möchte?
Ich kann ja jetzt, wir können ja mal auf die Beispiele schauen.
Ja, gerne, ja.
Also wir haben hier jetzt mal so ein, eben genau wie du sagst, so ein typisches Beispiel. Wir sehen hier oben die Enzyme, Alpha-Amylase-Lipase, hier tatsächlich einen sehr, sehr hohen Lipasewert, wo man auch schon tatsächlich an die Bauchspeicheldrüse denkt, dann direkt. Da gibt es dann nochmal ein paar spezifischere Werte, die man dann schaut, aber das lässt
mich ganz kurz unterbrechen, weil ich würde nicht sicher, ob du es weißt. Also Amylase ist das Enzym, was die Stärke, was die Kohlenhydrate aufmacht, und Lipase ist das Enzym, was die Fette bearbeitet. Genau, okay. Das vielleicht nur am Rande, falls es noch jemand nicht weiß.
Okay, ja, sorry. Genau. Dann haben wir hier die Glucose und Fructosamine, das sind im Prinzip die Zuckerwerte. Mhm. Jetzt ist es bei den Hunden eher nicht so, dass... Also bei Menschen ist ja der Glukosewert, der an dem an Diabetes gemessen wird. Mhm. Der ist aber natürlich, der ist beim Hund eigentlich nicht so wichtig, sondern da schauen wir eher auf die Fructosamine. Das ist so eine Art wie der Langzeitzucker. Mhm. Dann haben wir die Triglyceride und das Cholesterin, das sind auch ein bisschen Fettwerte. Die Triglyceride sind eher die Fettwerte, die auch was mit der Nahrungsverwertung zu tun haben, hauptsächlich ja auch. Da ist es wieder so ein bisschen anders zum Menschen. Das Cholesterin kennen wir ja aus dem cholesterinarmen Margarine-Schichten und zu Cholesterinwerten, die ja bei uns Menschen sehr häufig sind. Hier haben wir es eher schon mal auch mit hohen Triglyceriden häufig zu tun. Das sind eben die Fette, die das tatsächlich auch bei Menschen, die durch zu sehr hohe Kohlenhydrataufnahme häufig dann am Ende wird, die Kohlenhydrate werden von der Leber am Ende dann umgewandelt in Fette, um sie zu speichern. Mhm. Und dann haben wir häufig diese Triglyceride sehr.
Okay.
Dann haben wir hier halt einen Fall, wo wir ein Leberproblem haben. Hier haben wir halt quasi alle Leberenzyme erhöht. Also alkalische Phosphase, GLDH, Gamma-GT, ALT. Das sind halt hier diese Werte, die für die Leber stehen. Mhm. In jedem Fall eben alle schon auch relativ deutlich erhöht. Mhm. Dann haben wir die nächsten Werte, also Gesamteiweiß, Albumin, Globuline, Harnstoff und Kreatinin und Phosphat. Das ist so ein bisschen der Bereich der Nierenwerte. Gibt es noch das SDMA, das haben wir jetzt hier nicht, haben wir aber, glaube ich, in einem anderen Befund dabei, den ich noch dabei habe. Das Gesamteiweiß ist schon mal auch... erniedrigt, aber das können wir auch gleich machen, wenn ich den anderen Befund habe.
Da unten steht was von SDMA. Ist es das, was du meinst?
Wo ist der unten? Ah ja, ja, genau. Das ist auch nochmal so ein anderer Nierenwert, so ein Frühmarker für Nierenprobleme. Genau. Das Albumin ist ein Eiweiß, was sehr wichtig ist für den Transport von wasserunlöslichen Stoffen zum Beispiel. Also ist sozusagen der wichtigste Transporter in unserem Blut. Globuline sind schon mal häufig erhöht, wenn es auch eine Art von Eiweißen. Wenn wir jetzt sehr viele Antikörper im Blut haben, dann sind schon mal die Globuline auch erhöht. Man kann hier noch auch andere Untersuchungen machen und mehr noch in die Tiefe gehen mit so einer, nennt sich Eiweiß-Elektrophorese. Das kennen sicherlich vielleicht ein paar von den Zuhörern, die auch mit Leishmaniosehunden zu tun haben zum Beispiel oder die überhaupt Hunde aus dem Ausland, wenn man da den Check macht, dann kennt man diese Unterteilung der Eiweiße nochmal ein bisschen genauer und da werden die dann halt so ins Verhältnis gesetzt und anhand dessen kann man auch nochmal erkennen, welche möglichen Erkrankungen dahinter stecken. Mhm. Hier unten sieht man jetzt zum Beispiel, dass bei diesem Hund hier in diesem Differentialblutbild hier unten die Lymphozyten und die Monozyten erhöht sind. Die Lymphozyten sind häufig erhöht, auch bei so viralen Erkrankungen. Monozyten könnten auch autoimmune Erkrankungen zum Beispiel dahinter stecken. Mhm. Und alles in allem würde man hier halt dann schauen, okay, ne, man hat auf jeden Fall ein Entzündungsgeschehen, die Leber ist betroffen und wahrscheinlich auch die Bauchspeicheldrüse.
Okay. Mhm. Weil da jetzt steht Globuline, bezieht sich das dann auch auf diese Immunglobuline? Also geht man da diesen Weg und misst das, um die Allergie auszutesten, auch wenn das jetzt sehr beschränkt möglich ist, aber ist das der Weg, den man dann wählt?
Ja, genau. Globuline, also das sind genau, deswegen meinte ich eben, das sind ja Antikörper, die gemessen werden, auch für, also um jetzt einen Allergietest zu machen, würde man ja dann also IgG und IgE messen, Immunglobulin und Immunglobulin E. Und das sind genau diese Globuline. Deswegen meine ich eben, die können dann schon mal auch erhöht sein, die Globuline an dieser Stelle schon, wenn wir sehr viele Antikörper im Blut haben. Mhm. Und die können auch natürlich durch eine Allergie sein. Häufig hat man dann hier unten noch die Eosinophilen erhöht. Also das sind so die, wenn die erhöht sind, gibt es eigentlich, naja, mehr oder weniger drei Möglichkeiten, nach denen man schaut. Das erste können Parasiten sein. Mhm. Dann eben Allergien häufig und auch am Ende einer durchgemachten Entzündung sind die schon mal erhöht. Das sind eigentlich so die drei Hauptgründe. Aber es ist wie bei allem. Es gibt halt selten etwas, wo man sagen kann, wenn A, dann immer B.
Ja.
Nicht, wenn Eosinophile erhöht, dann immer Parasiten, aber kann Parasiten. Kann aber auch Allergie. So, und dann muss man es immer im Zusammenhang erkennen. Zwischen den Werten und dem Symptom des Tieres, genau.
Ja. Okay. Sonst könnte ja jeder Tier sein, ne? Ja. So einfach wäre.
Das ist jetzt, glaube ich, ein anderer Befund hier nochmal. Ne? Hier hat er zum Beispiel segmentkernig erhöht, das heißt, der ist eher schon in der akut, also das ist eher ein akutes Entzündungsgeschehen, wenn die erhöht sind. Die erhöhte Glukose würde ich jetzt auch erstmal nicht so direkt immer an Fütterung denken, sondern es ist häufig Stress bei den Tieren. Okay. Man hat häufig den Glukosewert erhöht, wenn die Tiere sehr gestresst sind bei der Blutabnahme.
Deswegen, wie entsteht das? Weißt du das? Wie entsteht das? Also wie beeinflusst der Stress diesen Wert?
Das ist wegen des Cortisols, wenn zu viel Cortisol ausgeschüttet wird.
Okay.
Genau, was hatte ich noch hier? Hier haben wir auf jeden Fall diesen erhöhten Hämatokrit, über den hatten wir ja aber schon gesprochen. Mhm.
Also eventuell zu wenig getrunken, möglicherweise.
Möglicherweise, genau. Mhm. Genau, das hier ist jetzt nochmal ein anderer. Mhm. Der sieht jetzt halt einfach ein bisschen anders aus, anderes Labor. Mhm. Aber wir haben hier auch wieder ein ähnlich gelagertes Problem. Und das ist jetzt auch nicht so. Ich habe jetzt eben nochmal verschiedenste Sachen auch durchgeschaut. Und das ist halt, wie du eben auch sagst, ein sehr häufiges Problem. Ne? Also Leber, Bauchspeicheldrüse, Niere. Das sind halt die drei Klassiker.
Ja,
irgendwie schon, ja. Wir uns auch hier halt immer wieder. Ne? Also auch dieser Hund hat halt ein erhöhtes, die Lipase erhöht, auch die, hier hat er diese, das wird dann nochmal sozusagen verfeinert, die Lipase wird dann nochmal genau geschaut, ob das die Pankreaslipase ist, die Kanine, also für den Hund. Das ist eigentlich dann der Wert, den man auf jeden Fall spätestens, wenn nach diesem ersten Blutbild, wo diese ganzen Werte erhöht waren, wo man spätestens dann sagen würde, okay, lieber Tierarzt, mach doch bitte nochmal auch diese spezifischen Pankreaswerte. Mhm. Dann hat er hier auch zum Beispiel eben SDMA erhöht, also und auch Kreatinin und Harnstoff, also sehr wahrscheinlich auch schon ein Nierenproblem entwickelt. Ist in dem Fall auch ein älteres Tier, ist ja etwas, was uns häufig bei den älteren Tieren begegnet. Was hier vielleicht noch interessant ist, oder was wir eben auch noch nicht hatten, ist der CRP-Wert. Das heißt, CRP ist ein akute Phase-Protein und das zeigt sehr schnell Entzündungen an. Das ist ein wichtiger Wert, der auch erst in den letzten Jahren gefühlt abgenommen wird. Und das ist zum Beispiel in der Humanmedizin auch ein ganz wichtiges Unterscheidungskriterium, zum Beispiel ob, also wenn jetzt der CRP-Wert sehr, sehr hoch ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass man eine bakterielle Entzündung hat, zum Beispiel. Mhm. Und er reagiert relativ schnell, sodass man auch Verbesserungen sehr schnell daran ablesen kann.
Mhm. Okay, das kenne ich noch nicht.
Finde es gerade lustig, dass bei der Pankreaslipase das Kanine dabei steht und bei CRP unten steht Hund dabei. Und der Rest ist nicht für den Hund, oder? Das ist eine witzige Angabe irgendwie.
Das stimmt.
Aber gut. Wird sich vielleicht irgendwer was dabei gedacht haben oder halt auch nicht.
Also das ist noch die zweite Seite von diesem Befund. Hier haben wir halt auch wieder diesen erhöhten Hämatokrit. Das ist halt häufig, was auch wirklich im Zusammenhang steht, ne? Mit Nierenproblemen, aber eben auch mit den Bauchspeicheldrüsenproblemen. Wahrscheinlich, ne, wir hatten ja eben schon mal drüber gesprochen, gegebenenfalls schon länger Durchfall gehabt oder eben trinkt nicht genug oder eben Niere sowieso für den Wasserhaushalt zuständig. Da muss man immer schauen. Dieser hier hat jetzt auch noch ein bisschen niedrigen T4-Wert, das ist ja ein Schilddrüsenhormon. Da gibt es natürlich auch noch viel mehr Werte, die man sich dann anschauen kann, wenn man jetzt einen Verdacht auf eine Schilddrüsenthematik hat. In den normalen Screens ist dann meistens nur T4 dabei. Ja. Ich würde mir aber schon auch wünschen, dass man sich dann den TSH, also das ist das übergeordnete Hormon von der Schilddrüse, nochmal mit anschaut zumindest. Und eventuell auch noch freie T4 und freie T3-Werte. Das ist so mal das Mindeste, was ich dann abklären wollen würde. Weil manchmal, eben je nach Symptomatik auch, erkennt man es jetzt nicht immer nur am T4-Wert.
Was wären so Beschwerdebilder, wo du sagst, du würdest gern, also von der Symptomatik, die ich am Hund erkennen kann, wo du sagst, da sollte man auf die Schilddrüse schauen oder eben die weiteren Werte noch erheben lassen?
Also auf jeden Fall natürlich Gewichtszunahme, die sehr stark, also ne, man hat sonst nichts geändert, nicht sonst Futter verändert. Der Hund bewegt sich genauso viel wie vorher, wobei das auch schon selten ist, weil die meistens träger werden. Aber da sollte man auf jeden Fall nach der Schilddrüse gucken. Es können aber auch Hautprobleme sein. Es kann wiederkehrende Durchfallepisoden auch sein. Es kann natürlich auch Verhaltensveränderungen sein. Ne? Nicht alles immer nur auf das Alter zu schieben, sondern deswegen haben die ja auch den T4-Wert, die Labore in diesen Altersscreens mit drin. Weil das ja, ne, manchmal klar wird der Hund träger, weil er älter wird, aber oft ist es dann auch in Vergesellschaftung, dass die Schilddrüse und so, also dass wenn die Schilddrüse nicht mehr so gut funktioniert, funktioniert ja einfach der ganze Stoffwechsel nicht mehr vernünftig. Und das ist so wichtig. Aber eben bei manchen Sachen auch, wo man vielleicht nicht als erstes dran denkt. Ne? Auch eben beim Thema Darmprobleme, auch eben beim Thema Haut, die Schilddrüse nicht komplett vergessen.
Ja, wichtig zu wissen.
Dann hatte ich noch einen.
Entschuldige.
Geht. Hier mal das Phänomen war, das fand ich auch ganz interessant, dass eigentlich mal nichts erhöht war, sondern eigentlich nur ganz viele Sachen zu niedrig waren. Ja. Und das ist in dem Fall schon so gewesen, dass wir auch hier eine ganz schwere Darmentzündung hatten und die so schwer war, dass sich schon, also über einen längeren Zeitraum, dass sich hier schon wirklich eine Malabsorption zeigt, also dass die Dinge nicht mehr gut aufgenommen werden können. Ne? Also wir sehen ja hier, dass ja sowohl im Gesamteiweiß als auch in den Globulinen, als auch in der Gesamteiweiß und in den Globulinen schon so niedrig ist. Der Langzeitzucker, das Fructosamin, ist schon erniedrigt. Das heißt, dieses Tier schafft tatsächlich gar nicht so richtig, die Dinge aufzunehmen, die er so bekommt. Das fand ich jetzt auch gerade im Zusammenhang mit Futter nochmal wichtig, dass wenn man jetzt sowas sieht, nicht immer nur denkt, so, oh, das Tier bekommt vielleicht zu wenig Eiweiß gefüttert. Das ist nämlich eher selten der Fall. Ich meine, natürlich würde man die Ration sich anschauen. Das ist schon sicherlich auch einer der Punkte, die man dann macht, dass man guckt, okay, ne, wie ist denn die Eiweißration im Futter? Aber dass man dann einfach schon auch weiterdenkt und guckt, ne, woher kommt das vielleicht? Also was ist die Ursache für diese Blutwerte? Mhm. In dem Fall halt auch tatsächlich eher im Darm liegen als an der Fütterung als solches.
Ja, ist halt krass, weil das hatten wir ja auch bei einem anderen Interview. Man kann noch so hochwertig oben einfüllen, ja, wenn es dann letzten Endes im Körper, in der Zelle nicht ankommt.
Ja. Genau. Das ist genau der Punkt, der so wichtig zu beachten ist, dass man auch, du hattest mich, glaube ich, also du hattest mir im Vorfeld mal die Frage gestellt, was ist ursachenorientierte Labordiagnostik, weil ich das genau, auf der Internetseite stehen habe. Und das ist genau der Punkt, dass man einfach immer weiterdenken muss, wo kommt das eigentlich her? Und sich dann natürlich alles anschauen muss. Und das Futter ist sicherlich eines der wichtigsten Dinge, die wir uns anschauen müssen, weil dass wir hochwertig füttern müssen, damit die Tiere langfristig gesund bleiben, ist uns, glaube ich, die wir hier in diesem Kongress zusammenkommen, hoffentlich sowieso allen ein Anliegen. Aber wichtig ist eben einfach auch wirklich immer zu gucken, wo kommt es eigentlich her? Was ist die Ursache für dieses Symptom? Was ist die Ursache für dieses Blutbild? Warum ist das so? Und diese Detektivarbeit ist so ein bisschen das, was ich auch denke, was viele von, also was ich und meine Kolleginnen, die Tierheilpraktiker sind, auch alle oft machen.
Entschuldige, ich habe nur gerade geschaut, weil mein Hund gerade so ganz gemütlich Zeit gefallen ist. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil, also das wirklich, ja, auch wie beim Menschen, wenn ich zum Arzt gehe, wird es, vielleicht beim Hund sogar noch eher, wird selten die Frage gestellt, wie sieht denn die Ernährung konkret aus? Obwohl die ja so einen großen Einfluss nimmt auf die Gesundheit. Ne?
Ja.
Das hat hier dann auch wirklich, oder der Ernährungsberater hat gesagt, was genau wird denn gefüttert? Und eben nicht nur irgendwie an den Werten herumzuschrauben, sondern eben zu sagen, woher kommt's?
Ja. Ja. Und da ist es halt auch so wichtig, dass man dann auch gut zusammenarbeitet, ne? Dass man wirklich mit dem Ernährungsberater, Heilpraktiker, wie auch immer, dass man da einfach in der guten Zusammenarbeit, weil tatsächlich, also ich persönlich mache jetzt zum Beispiel keine Ernährungspläne. Also das ist nicht mein Hauptanliegen. Damit kenne ich mich dann vielleicht auch nicht gut genug aus, aber ich kenne mich eben mit den Erkrankungen und den naturheilkundlichen Heilverfahren dann eben entsprechend aus. Und das finde ich halt irgendwie so wichtig, dass man da zusammen gemeinsam drauf schaut und immer im Wohle des Tieres dann denkt, zum Wohle des
Tieres. Ja, das ist was voll Schönes, was du sagst, weil dieses, auch wenn man unterschiedliche Schwerpunkte in seiner Tätigkeit hat, ja, aber trotzdem ist eine Disziplin, hat ja keine Grenze, wo man dann nicht drüber schauen darf. Also wenn der Tierarzt eben mit dem Tierheilpraktiker und dem Ernährungsberater zusammenarbeitet, dann haben wir ja die optimale Basis, um das gut zu begleiten. Ne?
Das wäre natürlich wirklich schön. Also es gibt ja ein paar Tierärzte, die da auch offen sind.
Gott sei Dank.
Wird auch besser, aber es gibt auch noch welche, die immer noch meinen, dass wir, Alternativen alle nur mit Wattebällchen um uns schmeißen. Und kann ja keine Ahnung haben. Leider, ja.
Ja, darf sich auch noch entwickeln, der ganze Stellenwert der unterschiedlichen Bereiche und Branchen und Kompetenzen, dass das mehr zusammenfindet und wirklich auch miteinander mehr wird.
Ja.
Aber dafür sind wir ja alle da und bemühen uns und jeder trägt einen Teil dazu bei. Ich hoffe, dass es in die richtige Richtung weitergeht. Es ist ja nicht immer selbstverständlich in der heutigen Zeit, dass sich was in die richtige Richtung weiter bewegt.
Das stimmt.
Er meint, Kompetenz gibt's da und dort mal mehr, mal weniger. Also ich würde es nicht an einer Disziplin eben aufhängen und sagen, okay, alle Ernährungsberater kann man eh nicht ernst nehmen oder irgendwie so. Ne? Also je nachdem, wie viel Wissenshunger die Person selbst im Leben steht und mit wie viel Verantwortungsgefühl sie ihren Beruf ausübt, so hätte ich es jetzt betrachtet. Ne?
Ja, das ist es ja auch. Ne? Und das wäre einfach, das mal zu hoffen, dass wir in der Zukunft uns alle noch besser ergänzen in all unseren Bereichen. Das genau. wäre schön.
Ja, auch oh ja. Wie ist denn das bezüglich Gänzen jetzt? Jetzt haben wir ein Blutbild gemacht. Ja. Manchmal oder soll man immer einen Kotbefund auch machen oder soll man immer einen Urinbefund auch machen? Also soll man das immer alles mitmachen oder braucht es das dann eh nicht?
Also das würde ich tatsächlich vom Symptom auch, also von der Krankheit abhängig machen. Also wenn das Tier bei mir hauptsächlich aufgrund von Symptomen des Magen-Darm-Trakts, sag ich jetzt mal im Großen, vorstellig wird, dann ist sicherlich ein begleitender Kotbefund sehr, sehr wichtig. Also bei den ganzen Sachen, die wir hier alle gesehen haben, Leberwert erhöht, Pankreas erhöht und so weiter, macht es mit Sicherheit Sinn, sich den Kotbefund, also das Kotflora-Screen, das ist ja auch, also das würde jetzt den Rahmen sprengen und wahrscheinlich habt ihr dazu auch ein eigenes Thema, aber das ist ein sehr, sehr weites Feld und ganz wenige machen ja heute schon richtig gute Kotuntersuchungen, aber es gibt sie ja für den Hund. Mhm. Und da sollte man dann einfach darauf achten, dass man irgendwie einen vernünftigen Flora-Befund bekommt. Das ist wichtig. Oder auch gegebenenfalls sich dann im Darm die Entzündungswerte anschaut, etc. Also da gibt es heute doch schon sehr, sehr schöne Möglichkeiten. Und da macht es auf jeden Fall dann auch Sinn, den Kotbefund so mitzumachen. Jetzt rein prophylaktisch einmal im Jahr mit dem Blutbild auch jedes Mal prophylaktischen Kotbefund zu machen, finde ich, muss man jetzt nicht unbedingt, weil keine Probleme da sind. Mhm. Ein Urinbefund, ja gut, der macht im Prinzip Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt den Verdacht auf ein Nierenproblem hat, dann könnte man auf jeden Fall auch den Urin machen. Auch da gibt es Hinweise auf ein Nierenproblem, wie zum Beispiel das Eiweiß-Kreatinin-Verhältnis im Urin. Klar, wenn man ansonsten natürlich schaut, man im Urin ja eher, wenn man Verdacht Richtung Blasenentzündung hat oder Steine. Ich meine, das ist, das wiederum hat ja schon viel Einfluss auch mit der Ernährung, was jetzt so Steinbildung im Urin angeht. Ist aber eher auch ein Katzenthema meistens. Mhm. Also ich würde das nicht so pauschal sagen. Also es macht manchmal Sinn, auch einen Urinbefund zu machen, aber eher selten. Wenn man da eine konkrete Fragestellung hat, dann schaut man sich das Urin auch an. Den Urin. Manchmal gibt es natürlich so Situationen, wo sich der Hund jetzt gar kein Blut abnehmen lässt. Und der dann, also es gibt ja wirklich solche Hunde, die da so viel Panik vorschieben. Und da kann man natürlich schon manchmal, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe einen Verdacht in Richtung Niere, dass man da schon mal guckt oder Richtung Diabetes vielleicht oder so, ne, dass man da auch schon mal über den Urin manchmal Sachen gucken kann. Aber das jetzt immer zusätzlich machen, muss es nicht sein. Ja.
Okay. Ja, es gibt, das habe ich vor kurzem entdeckt, irgendeine App, glaube ich, wo man ständig den Urin einfangen kann und dann das irgendwie in die App eintragt, mit dem Argument, dass ja die Niere, wenn sie wirklich ein Problem hat, man das ja erst sehr, sehr spät merkt, ne? Also wenn, glaube ich, die Leistung von Niere auf 30% schon unten ist und vorher merkt man es nicht. Und so quasi prophylaktisch könnte man ja jetzt einmal die Woche den Urin auswerten, um festzustellen, ob die Niere schon beeinträchtigt ist, aber eben noch nicht bei den 30% vielleicht steht.
Okay, ja, aber deswegen meinte ich ja, wenn man aber einen Verdachtsmoment hat, ob man das jetzt sein Leben lang prophylaktisch einmal in der Woche seine Urin kontrolliert, also das halte ich für nicht so... das ist nicht so gut handelbar, oder? Also ich meine, gut, das kann man natürlich machen. Wenn man das machen möchte, ist es sicherlich nicht schädlich, das zu machen. Aber die wenigsten werden sowas, also man nennt das ja Compliance des Besitzers, ne? Also die wenigsten werden sowas auf die Dauer jedes Mal durchführen. Und auch, klar, wenn man jetzt sagt, ne, man würde einem alten Tier, also man würde dem Halter eines alten Tieres sagen, okay, lass alle 6 Monate mal das Blut untersuchen. Ja, kann man natürlich auch empfehlen, den Urin mit untersuchen zu lassen. Also würde sicherlich nicht schaden.
Und zum Einfangen ist es recht lustig gewesen bei uns damals. Da sind wir dann zu zweit Seite an Seite eben Gasse gegangen. Einer hat eben den Hund an der Leine gehabt und ich in dem Schüsselchen nebenher gehabt, das eben einzufangen. Und ja, alleine wäre es, glaube ich, irgendwie ein bisschen peinlich beim Spazierengehen, wenn ich da auf meinen Hund losstimme mit dem Tupperware. Ne?
Ja, das stimmt. Ich habe früher immer meistens halt auch im Garten, die also hatte so eine Suppenkelle, weil ich bei meiner alten Schäferin relativ häufig gemacht habe.
Was macht man als Hundebesitzer, oder? Was total ulkig aussieht.
Ja. So, also alleine schon das Suchen des Kots in einer Wiese voller Blätter. Da macht man sich ja auch jedes Mal zum Affen.
Oh ja.
Ja, total. Ja, fein. Hast du noch irgendeine Botschaft, die du uns mitgeben möchtest oder irgendeinen Tipp oder irgendetwas, wo du sagst, ach, das werde ich von meinen Kunden immer gefragt, das könnte man doch mal hier sagen, damit mehr Leute gleich wissen, irgend so etwas?
Oh. Also spontan, also ich würde wirklich nur allen wirklich mitgeben wollen, dass man da regelmäßig einfach schaut, dass man wirklich das im Blick hat, dass man aber auch, doch, das ist vielleicht ein Punkt. bitte lasst euch immer die Blutbilder mitgeben. Das ist ganz häufig, frage ich dann, habt ihr das vom Tierarzt bekommen? Nee, dann müssen die das erstmal wieder dort einsammeln. Also möglichst vielleicht eine Mappe anlegen, sammeln, immer ausdrucken lassen oder zuschicken lassen. Das ist eins. Es gehört euch, also ihr seid Privatpatienten beim Tierarzt, lasst euch nicht erzählen, das geht nicht. Das ist ein Punkt. Mhm. Und das zweite war, lasst euch auch nicht immer erzählen, auch da ist alles in Ordnung, sondern wirklich dann entweder holt euch eine zweite Meinung ein, gerade wenn es ein Symptom gibt, oder sucht euch jemanden, vielleicht einen Alternativmediziner oder einen Tierheilpraktiker und beratet das mit dem auch nochmal, bitte. Also das, weil ich habe schon zu oft auch gehört, und das ist sicherlich auch nicht so, dass jeder Tierarzt gleich ist, aber es gibt da sicherlich auch die anderen, aber ich habe es einfach schon ganz oft erlebt, dass die Leute kommen und sagen, ne, es soll alles in Ordnung sein. Und das war es halt irgendwie nicht. Und da kann ich eben wirklich auch nur raten, sich vielleicht jemanden zu suchen, dem man da einfach vertraut, der manchmal eben mit einem anderen Blick auf die Dinge guckt, sei es ein Ernährungsberater, ein Tierheilpraktiker oder was auch immer, und das auch wirklich mit demjenigen nochmal plötzlich durchspricht. Ich glaube, das sind meine beiden Dinge, die ich den Leuten gerne ans Herz legen würde.
Mit Nachdruck, oder? Mit klar hörbarem Nachdruck. Da wurde gerade die Stimme für dich erhoben.
Ja. Ich finde das auch total schön, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast, mit den Tierärzten auch, weil ich glaube, man merkt das eh im Allgemeinen recht rasch, an welchen Tierarzt man gerät oder geraten ist. Wir haben ja auch mehrere mittlerweile besucht, obwohl der Hund jetzt noch nicht so lang bei uns ist, genau. Aber trotzdem war bei der ersten Untersuchung zum Beispiel, wo wir dann beide gesagt haben, irgendwie ist kaum angeschaut worden, ja, wir sind nicht zufrieden, es fühlt sich irgendwie nicht richtig gut an. Irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, naja, alles ist nicht in Ordnung beim Hund.
Aber es ist nicht richtig wahrgenommen.
Ja, genau, es ist einfach nicht wahrgenommen worden. Und dann haben wir gewechselt und bei der zweiten waren wir beide hin und weg und gesagt, das ist mega cool, ja, also wirklich top. Die hat sich für alles Zeit genommen so, und ganz genau nachgefragt und ganz genau den Hund angeschaut und untersucht und so weiter. Und also ist manchmal eh wirklich ein eklatanter Unterschied auch zwischen 2, 3, 4 Tierärzten. Und ich sage das bei fast jedem Video und ich möchte es auch an dieser Stelle wieder erwähnen, dass wir keine Tierärzte allgemein schlecht machen wollen, ja, dass wir nur einfach, Tierärzte sind auch nur Menschen, ja, und manche Menschen nehmen sich mehr Zeit für einen anderen und andere nehmen sich nicht so viel Zeit. Einfach schauen, ja, wo bin ich, wie fühlt es sich für mich an? Das ist eine Beziehung auch. Ja. Es geht um die Beziehung zum Tier, und in der Beziehung mit meinem Tierarzt versuche ich das Bestmögliche quasi für meinen Hund zu tun. Und im Idealfall eben dann auch vielleicht, ja, in der Beziehung kommt noch dann der Tierheilpraktiker, der Ernährungsberater, wie auch immer, dazu. Also da wirklich einfach schauen und sich nicht irgendwie abspeisen lassen, wie du das jetzt gesagt hast, auch, ja, ist schon alles okay, ne? Obwohl da vielleicht ein Wert leicht auch nur im roten Bereich ist, aber man kann es nicht früh genug erkennen und anschauen. Und wenn man irgendwie auffällt, ja, okay, da ist eine Auffälligkeit, irgendein Symptom, ja, dann lohnt es sich einfach hinzuschauen, ja, und eine zweite Meinung einzuholen.
Ja. Ja, Bauchgefühl halt. Ja. Wenn mein Bauchgefühl, das ist ja mein zweites Hirn, ne? Mein Bauchgefühl. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwie war es das nicht oder irgendwie bin ich nicht, kann ich nicht befriedigt herausgehen, egal was das Papier dann letzten Endes gesagt hat. Ne? Also du sagst, die Symptome, das Tier beobachten und ergänzen dazu den Befund anschauen und genau. Dranbleiben, bis es stimmig ist. Ne? Ja. Egal welche Disziplin ich vor mir habe.
Ja. Ja. Genau.
Ja, fein. Dann vielen lieben Dank.
Sehr gerne, ich danke euch.
Jetzt können wir alle die Befunde lesen.
Genau, also auch noch so ein wichtiger Punkt, das haben wir jetzt währenddessen mehrmals gedacht. Ich finde es total schön, danke für deine Zeit und danke auch, dass du dir Zeit genommen hast, das so vorzubereiten mit realen Befunden aus eurer Praxis, weil ich jetzt nicht der Mensch bin, der sich sowas merkt. Nicht der merkt, tut sich da leicht, aber ich müsste mir jetzt das Video einfach hernehmen und das wirklich mit meinem Blutbefund dann nochmal durchgehen, mir das anhören, nochmal schauen, okay, was ist das für ein Wert, was hat der, was sagt der aus und so weiter. Und dann kann ich da auch kompetenter mit rausgehen und mit einem Tierarzt, mit einem Tierheilpraktiker quasi wieder drüber reden. Ja. Also mega vielen Dank dafür, dass du das so detailliert jetzt mit uns da an ganz realen Beispielen durchgegangen bist und dir das vorbereitet hast.
Danke.
Ja.
Ja, na dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag in der Praxis.
Vielen Dank.
Genau, und den Teilnehmern viel Spaß beim nächsten Video.
Genau.
Einen schönen Tag.
Tschüss.
Hallo, das war's erstmal mit diesem Video und wir hoffen, du konntest für dich und deinen Hund ganz viel Neues und Spannendes mitnehmen. Teile dieses Wissen gerne mit den Menschen in deinem Umfeld. Und besuche auch gerne unsere Facebook-Gruppe. Sie ist ein Ort für Gleichgesinnte, die sich zu den Inhalten austauschen möchten, eigene Erfahrungen posten möchten, aber auch ein Ort, um uns und entsprechend Feedback zu geben. Ganz viele Sprecher haben uns sogar ausdrücklich gebeten, dieses Feedback an sie weiterzuleiten. Das heißt, deine Meinung ist bei uns gewünscht und willkommen. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast, dann unterstütze uns doch bitte mit dem Kauf des Kongresspaketes. Dir gibt das die Möglichkeit, alle Interviews, alle Inhalte nochmal in Ruhe anzuschauen und auf dich wirken zu lassen. Und aus eigener Erfahrung können wir sagen, bei einem erneuten Anschauen oder einem erneuten Anhören haben wir immer wieder Neues entdeckt darin. Und das gibt auch die Möglichkeit, die Dinge in der Tiefe verstehen zu können. Wenn du also schon ein Paket gekauft hast, dann bedanke ich mich hiermit an dieser Stelle von ganzem Herzen und im Namen des gesamten Teams für deine Unterstützung. Vielen Dank, dass du diesen Weg mit uns gehst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.